Vor einer Woche haben die Bürger dieses Landes mal wieder ihr vornehmstes Recht wahrgenommen. Sie haben gewählt. Frei, gleich und geheim, wie es sich in einer Demokratie gehört. Wir vom Forum Gegenstandpunkt haben uns in verschiedenen Sendungen der letzten Wochen damit auseinandergesetzt, was es mit dem Institut der Wahl auf sich hat, die in der Demokratie ja einen ausgesprochen guten Ruf genießt, mit dem Wahlkampf überhaupt und in diesem Jahr, also einem Krisenwahlkampf, und auch damit, wie die Parteien gegeneinander angetreten sind. In der heutigen Sendung geht es uns in der ersten halben Stunde um eine kleine Nachbetrachtung zu dieser Sternstunde der Demokratie. Dabei wollen wir die Aufmerksamkeit unserer Hörer auf drei Punkte lenken, die man auch unter dem Obertitel Wahlanalyse zusammenfassen könnte. Zunächst einmal die des Forums Gegenstandpunkt, das für erklärenswert und wichtig hält, sich keinen blauen Dunst darüber vorzumachen, was in der Wahl passiert, was die Wahl leistet bzw. geleistet hat, was also auch der Zweck dieser hochgelobten Veranstaltung ist. Dann die der professionellen Wahlbeobachter und Wahlanalysten, die, das ist gleich auffällig, sich bei der Wahl mit etwas ganz anderem beschäftigen, nämlich damit, wer wen gewählt hat, beziehungsweise wer wen im Unterschied zum letzten Mal nicht gewählt hat. Das heißt dann im offiziellen Jargon Wählerbewegung. Und zu guter Letzt soll es um einen Kommentar der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, gehen, die sich mit der Parteienlandschaft nach der Wahl beschäftigt, vor allem mit der Rolle der SPD unter dem Gesichtspunkt der Stabilität der Demokratie. Im zweiten Teil der Sendung machen wir eine Vorausschau auf die Frankfurter Buchmesse, auf der in diesem Jahr China, das gerade den 60. Jahrestag seiner Staatsgründung gefeiert hat, Schwerpunktthema ist. Wir senden ein Interview mit Renate Dillmann, einer Autorin, die zur Buchmesse eine Analyse der Volksrepublik China herausbringt, die wir unseren Hörern sehr empfehlen. Die Autorin stellt ihr Buch und mit dem Titel China, ein Lehrstück, am Mittwoch, den 14. Oktober in Frankfurt vor. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 14. Oktober um 19 Uhr im Gewerkschaftshaus statt. Diese Sendung ist allen unseren Hörern sehr empfohlen. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wie gesagt, das beschäftigt uns im zweiten Teil, die letzten 20 Minuten circa. Gut, jetzt erstmal zur Wahl. Miguel, was ist die Wahlanalyse, um mal diesen Begriff aufzugreifen, die du vom Forum Gegenstandpunkt für die Wähler, für unsere Hörer bereit hast?
Die Wahl, die ist jetzt eine Woche vorbei. Und wenn man heute mal das Radio angestellt hat, heute früh zum Beispiel im Hessischen Rundfunk auf allen Kanälen, wurde die Parole ausgegeben, jetzt wird es ernst. Und das sollte ja so viel heißen, wie dass sich CDU, CSU und die FDP zu Koalitionsverhandlungen treffen. Und es ist ja auch kein großes Geheimnis, auch für die Hörer dieser Sendungen nicht, was die Redakteure des Hessischen Rundfunks und alle ihre Kollegen damit im Sinn haben. Angesagt ist ja, jetzt kann wieder regiert werden. Ab jetzt geht es wieder um die Sache, um das Eigentliche. Es geht darum, worauf es ankommt. Das heißt, wir als Bürger dieses Landes dürfen dann gespannt sein, was die zukünftigen Regierungsparteien uns präsentieren werden, worauf sie sich einigen. Und das heißt allemal, was sie an Zumutungen und Opfern, schließlich ist ja eine Krise zu bewältigen, so alles aushecken werden, vor allem, wer da welche Opfer zu tragen haben wird. Und deshalb nochmal eine kleine Rückbetrachtung dazu, wie die Wahl eigentlich diese Rollenverteilung hinkriegt, nämlich die Einigkeit zwischen denjenigen, die die Opfer ansagen, und denjenigen, die sie zu tragen haben, also wie genau diese Verrücktheit durch das Verfahren namens Demokratie bewältigt wird. Der Franz hat es eben schon mal so ausgedrückt, wiederhole den Satz einfach mal, vor einer Woche haben die Bürger dieses Landes ihr vornehmstes Recht wahrgenommen. Sie haben gewählt, frei, gleich und geheim, wie es sich in der Demokratie gehört und wie es in der Verfassung drinsteht. Ich will mal kurz drei Gedanken, nämlich zu diesen drei Attributen dieser Wahl, vorstellen, nämlich frei. Was soll das eigentlich bedeuten? Naja, einerseits, klar, niemandem wird vorgeschrieben, wen er zu wählen hat. Er kann aus etlichen Parteien samt deren Figuren mit einem ausgeprägten Machtwillen sich eine auswählen. Insofern steht aber auch das Angebot, nämlich da bewerben sich lauter Parteien dafür, die Macht in diesem Lande zu übernehmen, schon vor der Wahl fest. Das zweite Attribut heißt gleich. Was hat das zu bedeuten? Naja, jede Stimme zählt gleich viel, da wird keine mehr bewertet oder weniger. Jede Stimme stellt gleich viel, aber das heißt auch gleich wenig, nämlich bei 60 Millionen Wählern ein 60 Millionstel. Und diese Stimmen werden dann nachher zusammengezählt und dann gibt es ein Ergebnis. Das dritte Attribut heißt geheim. Was soll denn das eigentlich sein? Eins ist klar, eine gemeinsame Beratung unter den Wählern oder eine Begründung für die eine oder die andere Partei ist explizit unerwünscht. Seine Willensbekundung, also die Willensbekundung des Bürgers, ist auf ein Kreuz in einem Kästchen reduziert, ohne Kommentar, ohne alles. Und damit steht auch schon ein Ergebnis der Wahrnehmung dieses Rechts schon fest. Dem Recht, sich irgendeine Partei auswählen zu können, folgt nach der Wahl auf jeden Fall die Pflicht der neuen oder auch der alten Regierung, je nachdem, was das Ergebnis hervorgebracht hat, zu gehorchen und sich den von ihr beschlossenen Lebensbedingungen zu unterwerfen. Das ist der Sinn der Wahl und der Grund für die prinzipielle Unzufriedenheit der Politik, der prinzipiellen Zufriedenheit der Politiker. Als Gewählte sagen sie nämlich nach der Wahl den Wählern, was die Wähler hatten sagen wollen. Und das ist nur folgerichtig bei dieser einseitigen Volksbefragung. Die Gewählten sind unabhängig, und zwar zuallererst von ihren Wählern und deren Willen und nur ihrem Gewissen oder anders ausgedrückt den Notwendigkeiten der Machtausübung in und über die Nation verantwortlich. Das ist von uns mal so gesehen eine kurze, aber durchaus angemessene Wahlanalyse. Das Volk wird dazu aufgerufen, sich der Herrschaft so zu stellen, dass sie deren Personal auswählt und sich anschließend unter ihre Diktate fügt.
Neben oder diese Wahlanalyse findet man bei den professionellen, Analysten und Kommentatoren der Wahl nicht. Die sehen die Sache ganz anders. Was ist da los? Was wird da geboten? Die Wahllokale sind noch gar nicht geschlossen. Da geht es schon los. Spätestens da, muss ich sagen, geht es schon los mit der Wahlanalyse, die dem Wahlvolk in bunten Schaubildern und mit jeder Menge Zahlen vorgeführt wird. Und zwar dem Wahlvolk vorführt, was es gemacht hat, in welchen Mengen es von der einen Partei zur anderen gewandert ist, welche Motive dabei womöglich eine Rolle gespielt haben, was oder wodurch es bei der Wahl eigentlich bewegt worden ist, was es mit seinem Stimmzettel eigentlich aussagen wollte. Und wenn es keinen abgeliefert hat, sondern sich bei der sogenannten Partei der Nichtwähler eingereiht hat, was dann damit ist. Übrigens von wegen geheim. Alle Gewinner und Verlierer der Wahl haben ein äußerst großes Interesse an diesen Analysen. Das mag ja auf den ersten Blick absurd anmuten. Erst wird die ganze Befragung des Volkes so organisiert, dass alles geheim abläuft. Und dann wird um die Wahl herum vorher, nebenher und nachher ein großer Aufwand betrieben, um zu ergründen, warum die Wähler so gewählt haben, wie sie gewählt haben. Oder auch eben nicht, die Nichtwähler. Wer da meint, er würde dann doch lieber gleich auf den Stimmzettel schreiben, wie er die Sache mit dem Regieren und den Staatsgeschäften sieht und was seine Interessenlage, meinetwegen seine Bedürfnisse und Wünsche sind, der hat total verpasst, worum es geht. Das wird ihm gleich praktisch mitgeteilt. Dadurch nämlich, dass so eine Stimme gar nicht zählt. Die ist nämlich ungültig. Und das ist völlig sachgerecht. Mieger hat es soeben kurzform erklärt. Bei der Wahl geht es nämlich nicht um eine allgemeine und gemeinsame Beratung darüber, was den Massen gut tut und wie es weitergehen soll im Land. Da wäre eine Stimmabgabe nach den drei Prinzipien, die Mieger eben aufgedröselt hat, kurzform noch einmal frei, gleich, geheim, auch völlig ungeeignet. Bei der Wahl geht es um die Bestallung der Herrschenden bzw. der Parteien, die das Auskungeln der Posten innerhalb der Regierungsmannschaft nach der Wahl untereinander ausmachen, ebenso übrigens wie das Programm, zumindest im Einzelnen, was sie dann vorhaben. Eine Regierung, also eine Mannschaft, die die Interesse der staatlichen Obrigkeit vertritt und dem Volk sagt, wo es lang geht, die kommt bei einer Wahl auf jeden Fall zustande. Dieses Ergebnis der Wahl ist bombensicher. Aber, seltsam, das scheint nicht zu reichen. Sonst könnte man doch sagen, okay, man weiß jetzt, wie die Zusammensetzung ist, und jetzt wird er eben auf dieser Grundlage regiert. Woran liegt es? Vom Standpunkt des Personals, das sich zur Wahl stellt, und der Parteien, hat er tatsächlich die Wahlstimme in einer Hinsicht, mag sie noch so unbedeutend erscheinen, etwas Prekäres. Zwar steht das Ergebnis der Wahl fest, die Herrschaft lässt sich bestätigen, aber ob regiert wird oder nicht, ob ein Gewaltmonopol über die Bürger ausgeübt wird oder nicht, das steht gerade nicht zur Wahl. Aber wer das Gewaltmonopol ausübt, wer an die Macht gelangt, wer dann letzten Endes gewählt wird, diese kleine Unsicherheit gibt es ja in der Tat. Das ist tatsächlich die Abhängigkeit, die auf Seiten der Herrschenden beziehungsweise derjenigen, die es werden oder wieder werden wollen, vom sogenannten eigentlichen Souverän im Volk existiert. Denn auf welche Mengenverhältnisse sich die Wählerstimmen hinterher verteilen, das ist wirklich vorher nicht ganz klar. Das steht vorher nicht genau fest. Das ist übrigens der Grund für diesen kleinen Witz, dass gerade, weil es beim Wählen darauf ankommt, dass die Wahl geheim stattfindet, in jeder Partei das Ideal der Berechenbarkeit des Wählerwillens sprießt, von dem man ansonsten ja nichts wissen will. Warum, ja warum, haben so wenige Leute uns gewählt? Diese Frage treibt die Verlierer immer um. Und selbst bei den relativen Gewinnern, in diesem Fall halt die CDU, CSU oder die FDP, taucht diese Frage auf. Warum haben uns so viele gewählt oder nicht alle? Wie müssen wir uns aktuell oder demnächst vor allem personell aufstellen? Vielleicht mit einem linken Flügel oder einer gescheiten Mitte, natürlich ohne die Konservativen außer Acht zu lassen und so weiter und so fort. Alles unter dem einen Gesichtspunkt, um selber oder besser auf die Kommandohöhen staatlicher Machtausübung zu gelangen. Und das ist dann schon kein so kleiner Witz mehr. Die Parteien samt ihren Strategen hecheln dem Ideal der Manipulierbarkeit des gemeinen Wahlvolks hinterher. Und die öffentlichen Kommentatoren teilen den darin enthaltenen Maßstab. Die Parteien werden gemessen und messen sich selbst an der Fähigkeit, Wähler, Stimmen hinter sich zu bringen, also Zustimmung zu organisieren. Deshalb werden Parteien die Öffentlichkeit nicht müde in Sachen Wahlforschung. Beide bewegt das Ideal, den freien Wähler demokratisch so unter Kontrolle zu haben, dass er genau das macht, was man von ihm will. Und dann kommt noch etwas dazu. Und das ist obendrein dann schon ein sehr schlechter Witz. Solche Fragen und Strategieabwägung, wer den Wähler am besten beeindruckt, also rüberzieht, damit er das Kreuz ganz frei und geheim dahin macht, wo es das Herrschaftspersonal für sich haben will. Und wenn nicht jetzt, dann in Zukunft bei der nächsten Wahl, finde nicht hinter geschlossenen Parteitüren, sondern in aller Öffentlichkeit und zu besten Fernsehzeiten statt. Damit wird das Volk auch noch unterhalten und darf Noten verteilen beim Wettstreit der Ideen, mit denen man es, das Volk, am besten einseift und wem es die größte Glaubwürdigkeit, das größte Vertrauen bei seiner Einseiferei schenkt. Insofern von dieser Form der Wahlanalyse, das ist sicher klar geworden, halten wir gar nichts. Und auch sehr wenig von denjenigen, die sich dafür hergeben. Denn was zynisch ist von oben, ist von Seiten des Volks dumm. Dem ist wirklich nicht zu helfen, so einem Wahlvolk. Es bestätigt ja per stummen Kreuzchen nicht nur die Herrschaft, die über es ausgeübt wird, es wählt nicht nur die Opfer, die ihm von Staat und Wirtschaft abverlangt werden. Es wird offenbar auch nicht irre an der berechnenden Hochachtung, also auch Geringschätzung, Verachtung vor ihm in der Rolle des Stimmviehs.
Ich habe auch noch im Rahmen der Wahlanalysen, mit denen man überschüttet worden ist, letzte Woche noch einen Kommentar gefunden in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit der Überschrift Wozu SPD? Fragezeichen. Und da habe ich ein paar Sachen gefunden, die doch mal sehr anschaulich auch aus dem Lager der schreibenden Öffentlichkeit sehr schön klarstellt, wie sie den Funktionalismus der Wahlen sieht und in diesem Fall der Partei SPD. Eins ist ja klar, die FAZ, die Zeitung für die klugen Köpfe, und man weiß ja jeder, das ist die schreibende Speerspitze der Konservativen im Land, hat sich natürlich riesig gefreut über das schwarz-gelbe Ergebnis bei der Bundestagswahl. Die FAZ hat sich ja auch monatelang ins Zeug gelegt und Propaganda gemacht gegen alles, was für sie den Ruch des Linken oder des Sozialdemokratischen hatte. Und selbst der Kanzlerin hat die FAZ vorgeworfen, einer schleichenden Sozialdemokratisierung nachzulaufen. So, und dann am letzten Donnerstag, glaube ich, oder Mittwoch, am 30.09. auf jeden Fall, lese ich dann in derselben Zeitung, Sozialdemokraten, das ist ein Zitat, Sozialdemokraten werden in jeder Demokratie westlichen Typs gebraucht. Und da wundert man sich ja dann schon und fragt sich, warum? Also warum findet die FAZ die Sozialdemokraten auf jeden Fall für nicht unbrauchbar? Antwort A. Ein Zitat, da heißt es dann, Müntefering und Steinmeier stehen für eine SPD, die jederzeit bereit ist, Verantwortung für das Ganze zu tragen. Das hat sie, die SPD, unter großen Opfern schon in der Weimarer Republik getan. Zitat soweit zu Ende. Und das steht natürlich dafür, dass die SPD dafür ein uneingeschränktes Lob bekommt von der FAZ. Der Inhalt dieses Lobs, die Galionsfiguren, also hier Müntefering und Steinmeier, die wissen, was sie der Nation und ihrem Wachstum daheim und weltweit schulden. Nämlich ganz viele Opfer für die Nation, und zwar auf Seiten ihres Fußvolkes, der arbeitenden Bevölkerung. Die hat in den Anfängen der SPD mal Proletariat geheißen, jetzt heißt sie werktätige Bevölkerung oder unterer Mittelstand oder wie auch immer. Und die SPD war immer bereit, für die Nation diese Leute zur Kasse zu bitten und ihnen neue Schäden und Opfer anheimzustellen. Das findet die FAZ gut. Die nächste Erläuterung, warum die FAZ so begeistert von der SPD ist, lautet, wieder ein Zitat, die SPD hat ihren Namen behalten und trägt ihn mit Stolz, weil sie sich schon vor 100 Jahren von Utopien wie Reichtum für alle verabschiedet hat. Das ist ja eine Parole, Zitat Ende, das ist ja eine Parole, die die Linke, die Partei Die Linke aufgebracht hat. Und hier, die FAZ hält es der SPD zugute, dass sie schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts solche Parolen ad acta gelegt hat. Und warum? Also warum ist die FAZ davon begeistert? Der Reichtum, von dem hier die Rede ist, der Reichtum, der hierzulande produziert ist, ist nämlich aus Sicht der FAZ wie der SPD viel zu schade für diejenigen, die ihn herstellen. Der Reichtum, wie er hier vorliegt, gehört erstens dem Kapital und seinem Wachstum und zweitens der Nation und ihren imperialistischen Fortschritten. Dafür gehören die Produzenten des Reichtums, also das Fußvolk der SPD zum Beispiel, als Kostenfaktor immerzu minimiert und nicht etwa am Reichtum beteiligt. Das, so die FAZ, hat die SPD eingesehen, weil sie ja auch die Geschicke der Nation besser lenken und nicht die Schäden des Arbeitsvolkes abschaffen wollte. Und das führt dann gleich zur dritten Erläuterung seitens der FAZ, warum es die SPD heutzutage auf jeden Fall und in allen Demokratien braucht. Dazu noch ein Zitat. Eine solche Sozialdemokratie braucht nicht zuletzt die Wirtschaft, der zwischenzeitlich das Bewusstsein dafür abhanden gekommen ist, wie abhängig auch sie von demokratischen Verhältnissen ist. Zwar machen viele Unternehmer auch gute Geschäfte mit unfreien Ländern und erzielen enorme Gewinne in der transnationalen Sphäre der Finanzwelt, doch die Früchte solcher Transaktionen genießen ihre Eigentümer gerne in geordneten Verhältnissen. Dafür aber muss ein Preis entrichtet werden, der von der Mehrheit der Bevölkerung als gerecht empfunden wird. Zitat soweit zu Ende. Und das ist schon starker Tobak. Gut, einerseits, wie ist es gemeint? Die FAZ ist sicherlich der Meinung, es müsste die SPD an die Regierung. Aber, so entnehme ich das diesem Zitat, soll die SPD in ordentlicher Stärke in ein Parlament, nämlich hier in unseres. Denn so viel muss ja sein. Wenn die großen Eigentümer ihren Geldreichtum, den sie mittels der Mehrheit der Bevölkerung produzieren lässt, und im Gegensatz zu dieser Mehrheit privatisiert, es geht ja immerhin um Eigentum, also um Ausschluss, dann braucht eben auch die Bourgeoisie eine Partei, die allen, für die der Reichtum nicht da ist, eine politische Heimat bietet. Die Bourgeoisie, in diesem Zitat heißen sie die großen Eigentümer, die Bourgeoisie, das schreibt Ihnen die FAZ ins Poesiealbum, braucht eine Partei, die alle Gründe der Unzufriedenheit des gemeinen Volkes, zum Beispiel in ihrer Rolle als Kostenfaktor, der immerzu vom Reichtum ausgeschlossen wird, die alle möglichen Gründe der Unzufriedenheit in einen Beitrag zum parlamentarischen Gesamtkunstwerk der Nation verwandelt. Denn, merke, so jedenfalls die FAZ, nur in demokratisch befriedeten Verhältnissen lässt sich der kapitalistische Reichtum unter Ausschluss der großen Massen genießen. Insofern also hier auch in Form einer Nachwahlanalyse von der FAZ mal in schlichter Ehrlichkeit und Offenheit ein Hinweis darauf, erstens über die Bestimmungen des Reichtums, wie er hierzulande existiert, und zweitens über die funktionale Bedeutung, die Sie der SPD zumessen, nämlich sie soll sich doch um diejenigen kümmern, die man, das verlangt der Reichtum, von ihm ausschließen muss und weiterhin ausschließen muss, ja. Die ganze Wahrheit über die SPD ist es natürlich nicht. Da hätte ich nur den einen Satz noch hinzuzufügen, dass die SPD in ihrer inzwischen schon 150-jährigen Geschichte in dieser Funktion so weit gekommen ist, dass sie sich selber mehr oder weniger überflüssig gemacht hat. Denn das gemeine Volk hat eins ja total begriffen, verinnerlicht oder wie man das ausdrücken will, dass sie die abhängige Variable sind vom Kapitalwachstum, von dem Erfolg der Nation, das haben sich ja leider viel zu viele Leute einleuchten lassen, und dann können sie auch gleich CDU und FDP wählen.